Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist bei mir zu Gast Fabian Scholz. Er ist Co-Founder und Managing Partner der WTE Group, einer innovativen internationalen Recruiting-Lösung, die Menschen in Gesundheits- und sozialen Berufen sprachlich und beruflich auf das Leben in Deutschland vorbereitet. Quasi eine Lösung des Fachkräftemangels. WTE hat er zusammen mit seinem Bruder Jakob gegründet, was übrigens für Welcome to Europe steht. Und außerdem unterstützt er EBOA als Venture-Partner. Er gibt euch da detaillierte Einblicke, wie wir den Fachkräftemangel lösen können, aber auch noch ein paar private. Es wird heute sehr spannend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Lieber Fabian, herzlich willkommen bei New Work Now. Wir sitzen ja in derselben Stadt. Wir sind ja quasi gerade Nachbarn, Uhlenhorst und Winterhude. Und trotzdem machen wir es gerade remote. Wir haben eben schon gesagt, wenn das Podcaststudio hier in Hamburg steht, dann machen wir das nochmal live. Aber wir wollten jetzt nicht warten mit dieser Aufnahme. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast bist. Ich freue mich sehr und frage dich natürlich auch, womit du dein erstes Geld verdient hast.
Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf im neuen Jahr. Ist doch ein guter Auftakt und auf jeden Fall machen wir es nochmal in Persona, wenn dein Studio fertig ist.
Gerne.
Das ist ja auch ganz aufregend. Ich drücke die Daumen. Ja, das erste Geld habe ich tatsächlich, ich glaube, irgendwie in der Grundschule mit dem Flohmarktverkauf ging es das erste Mal los. Ich weiß noch, ich habe da irgendwie dritte, vierte Klasse haben wir so einen Flohmarkt gemacht und ich habe irgendwie alte Spielsachen rausgekramt, die wir, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, ob das dann mein Geld war, wir haben es für einen guten Zweck gemacht und irgendwas gesammelt oder sowas. Und dann fand ich das aber ganz witzig und habe später bei verschiedenen so Straßenfesten oder sowas, auch mal bei der Kieler Woche mit meinem Bruder gemeinsam immer so eine schöne, ich weiß nicht, ob du das auch als Kind mal gemacht hast, damals machte man das irgendwie noch, ich weiß nicht, ob das heute immer noch passiert, so eine Decke einfach ausgerollt und wir haben sogar mal selber so ein Witzebuch geschrieben, wo irgendwie die besten Witze von Freunden gesammelt haben und dann so ein bisschen reingemalt mit Bildern und so und haben das dafür irgendwie eine Mark oder zwei Mark dann verkauft und mit den ersten Leuten gehandelt, die meinten, nee, da kann ich nur 50 Pfennig für zahlen. Ja, also ich glaube, so ganz klassisch auf der Straße mit so Kleinigkeiten war das wirkliche erste Geld, wo wir mal von anderen Menschen was bekommen haben.
Aber Wahnsinn, das war ja dann quasi schon Unternehmertum, wenn man, ne, ihr habt euer eigenes Produkt hier auf den Markt gebracht, wie man das heute so nennt mit dem Witzebuch. Ja, krass, voll cool. Ja, also super, super spannend. Nee, Flohmarkt habe ich noch nie gemacht, wollte ich immer mal machen. Habe ich aber nie gemacht. Aber wenn du das so erzählst, hört sich das wieder cooler an, als wenn alle anderen das erzählen, die dann teilweise bei Regen da standen und so. Gibt's ja auch wirklich spannende Geschichten. Aber gehen wir erstmal weiter zu dir als Person. Behind the Bio. Ja, du hast es schon angedeutet oder ich habe es schon angedeutet im Intro. Du hast mit deinem Bruder zusammen gegründet. Erstmal Chapeau. Ich arbeite hier am Podcast mit meiner Schwester zusammen. Weiß, wie herausfordernd das sein kann zwischen Geschwistern und eine Gründung ist ja schon nochmal krass. Kannst du uns vielleicht mal so einen Einblick geben, was war der entscheidende Moment, der euch beide dazu gebracht hat, dass ihr gemeinsam gründen wolltet?
Ja, also ich glaube, das sagen ja ganz viele. Die Reaktion von ganz vielen ist ui. Familie und Business soll man doch trennen und unter Geschwistern ganz besonders schlimm. Ich glaube, bei uns war es auch als Jungs, so wie bei den allermeisten. Wir haben uns vornehmlich gerauft und gezankt und nicht im Kopf gehabt, dass wir jemals irgendwas zusammen machen würden. Aber irgendwie, das ist jetzt auch nicht unsere erste gemeinsame Gründung, haben wir über die Jahre festgestellt, als Erwachsene ist das Leben ein bisschen anders, da muss man sich nicht mehr so viel streiten und auch Brüder können sich plötzlich verstehen. Und B, haben wir uns auch inhaltlich, charakterlich, wie auch immer, einfach unterschiedlich entwickelt. Da wir das jetzt knapp 6 Jahre gemeinsam machen oder ja, wir sind jetzt bei 2025, also kann ich von 6 Jahren sprechen, auch wenn es wahrscheinlich eher 5 sind. Wir haben 2019 das erste Mal gemeinsam gegründet, haben wir halt festgestellt, das ist ganz gut kompatibel, weil er Sachen kann, die ich nicht kann, ich Sachen kann, die er nicht kann, wir uns von den Persönlichkeiten unterscheiden, damit in der Teamführung unterschiedliche Sachen machen können, aber eben auch im Business selber unterschiedliche Aufgaben. Mein Bruder kommt eher aus so einer operativen Rolle, also der kann das Tagesgeschäft sehr gut strukturieren, kann insgesamt Aufgaben sehr gut strukturieren, Produktentwicklung, also sich wirklich um den operativen Ablauf kümmern und ich bin mehr so in der Sales-Funktion, in der nach außen gerichteten Funktion, Kundengewinnung,
deswegen
sowas
auch heute
wie wir
hier
heute machen, genau, okay. Solche Gespräche führen. Und das passt dann ja eigentlich ganz gut zusammen, weil man beides in einem Business braucht. Dadurch natürlich auch das Vertrauensverhältnis ein komplett anderes nochmal ist als ansonsten unter Gründerinnen. Macht jede Menge Spaß.
Ja, und das ist ja das, was viele immer sagen. Man soll quasi, wenn man ein Gründerpaar ist, ob jetzt Geschwister oder nicht, soll man gucken, dass man sich in den Fähigkeiten ergänzt. Also von daher super, dass ihr so automatisch schon so aufgestellt seid. Das kann ja nur funktionieren. Was hast du denn so für Erfahrungen und Learnings gemacht, wenn du sagst, du bist schon oder ihr macht das schon 6 Jahre selbstständig? Was waren so Learnings und Erfahrungen?
Naja, also Gründer bin ich ja noch länger. Ich habe davor schon mal selber ein Unternehmen gegründet. Dadurch kam ich dann auch mit meinem Bruder zusammen, weil der halt da noch aus der Festanstellung kam und aber auch sich mit der Idee beschäftigt hat, man könnte doch was machen. Also ich glaube, wir haben unfassbar viel gelernt über die Jahre, aber vielleicht so 3 Themen, die besonders spannend sind. Das eine ist, shiny VC Money ist nicht immer alles. Und für die allermeisten Businesses oder Ideen wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt der richtige Weg. Man muss sich halt wirklich mit der Frage beschäftigen, ist das, was ich mache, erstmal als Idee oder als Geschäftsmodell geeignet für Venture Capital? Weil mit Venture Capital natürlich eine Menge einhergeht. Man gibt was ab vom Unternehmen, man hat andere Menschen mit drin, die mitreden. Und man hat natürlich auch einen Anspruch, dass das, wenn man VC-Geld reinnimmt, ein Unicorn werden muss. Also man muss wirklich ganz, 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 ganz groß werden, um in deren Portfoliostrategie das Ganze sinnvoll unterbringen zu können. Und für viele kann es aber die viel sinnvollere Strategie sein, ein profitables und nicht weniger aufregendes, tolles, sinnvolles, was auch immer Unternehmen aufzubauen, aber halt auf anderem Wege. Das kann auch sogar trotzdem ja mit Kapital sein, mit Fremdkapital, aber es muss halt nicht immer VC-Money sein. Und Bootstrapping ist ein Thema, was, glaube ich, seit der letzten Krise am Startup-Markt auch wieder mehr en vogue gekommen ist. Also das ist so eines der Themen, wo ich sagen würde, da denke ich heute anders drüber. Es muss nicht immer so shiny sein. Und damit einhergehend, das, was ich gerade gesagt habe, Umsatz, super wichtig, darf man nicht unterschätzen. Auch das, glaube ich, gerade noch mal mehr präsent bei vielen Gründerinnen und Gründern. Man sollte halt priorisiert eine Idee haben, die validiert auch Geld verdienen kann und das sehr, sehr frühzeitig machen. Also die Zeit von Modellen, die man entwickelt, die irgendwann mal groß sind und da findet man schon einen Weg, damit Geld zu verdienen, ist erstmal vorbei. Und das dritte wäre dann vielleicht noch bei Mitarbeitereinstellungen. Also unser Key Learning ist, das Bauchgefühl ist super, super entscheidend. Natürlich hat man viele Kriterien und achtet auf vieles und so weiter, aber am Ende hat man ja so ein Bauchgefühl. Gerade als Gründer, als Gründerin ist unsere Empfehlung, da viel, viel häufiger drauf zu hören, als man sich das selber am Anfang zutraut. Und vor allem nicht immer den shiny CV, also nicht nur shiny VCs, sondern auch shiny CVs zu wählen, sondern Persönlichkeit ist so viel wichtiger. Gerade im Startup, wenn man was aufbauen will, hungrige Leute zu haben, die Bock haben, irgendwie aufzustehen, mit anzupacken. Skills kannst du immer lernen, aber halt eine Persönlichkeit zu verändern, muss man eigentlich ein Hirntransplantat machen. Und das dann doch ein bisschen schwieriger, als jemandem irgendwas beizubringen. Deswegen sind das vielleicht so die 3 Kernaspekte.
Aber schön, also das war die dritte Frage hier und du hast direkt schon so viel Mehrwert rausgehauen. Ich freue mich schon auf den Rest, wenn wir nachher aufs Thema eingehen. Richtig
sehr
toll.
Gerne.
Aber was wir haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, das Thema wollten wir jetzt nicht ganz beiseite lassen, weil nachher wird gefragt, Kira, wieso hast du es nicht gefragt? Denn dein Onkel ist kein Unbekannter. Seinen Namen sollte man kennen, würde ich jetzt mal so sagen. Olaf Scholz ist nämlich der Bundeskanzler und da würde ich gerne mal drauf zurückkommen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch herausfordernd ist, so jemand Bekanntes in der Familie zu haben und vielleicht auch immer darauf angesprochen zu werden. Welche Rolle spielt denn die Verwandtschaft in deinem Leben, sowohl privat als aber auch beruflich?
Ja, also privat, wir haben uns in der Familie darauf vereinbart, da nicht öffentlich drüber zu reden. Insofern bitte ich da um Nachsicht. Ansonsten de facto spielt es keine Rolle in meinem Leben. Es ist für andere natürlich immer super spannend. So wie hier jetzt auch. Von dir werden wir natürlich irgendwie drauf angesprochen, weil es ein cooler Aufhänger ist und weil es natürlich immer mit dem Interesse einhergeht. Ja, wie ist es denn so und wie ist er denn wirklich? Und keine Ahnung was, da sage ich natürlich nichts zu. Am Ende ist aber das viel Wichtigere, dass Jakob und ich mit dem, was wir machen, für uns selber stehen müssen, weil die ersten 3 Sekunden ist es halt spannend, aber ab Sekunde 4 dann auch schon gar nicht mehr so sehr. Und dann ist die Frage, was bleibt übrig? Und wenn dann nur irgendwie so ein, in Anführungszeichen, anderer Typ, der nicht wir sind, eine Rolle spielt, dann müssen die Leute mit uns ja nicht weiter reden. Deswegen ist es halt unsere Aufgabe, trotzdem abzuliefern, trotzdem Leistung zu bringen und einfach wir selbst zu sein. Ein anderer Journalist hat letztes Mal zu mir gesagt, der aktuell wohl bekannteste Scholz sei mein Onkel und weiß ich nicht, vielleicht können wir das ja ändern.
Schauen wir mal, da hat jemand hier Ambitionen und auch schön gesagt, also erstmal, dass ihr euch darauf verständigt habt in der Familie, finde ich super und aber auch, dass du sagst, ja, für die Vermarktung vielleicht toll, aber überzeugen müsst dann im Endeffekt noch ihr und da bringt auch kein berühmter Onkel was oder Tante oder wer auch immer in der Familie, deswegen, du musst schon noch abliefern und von daher bin ich mal gespannt, was du noch alles so bisher auch vielleicht ein bisschen Prägendes und Negatives erlebt hast. What the work? Ja, diese Kategorie ist ja dafür da, dass wir nicht nur über ja das Thema New Work oder all das, was so Tolles passiert, das Ganze glorifizieren, sondern auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen, was man vielleicht auch so erlebt hat, was immer noch passiert in der Welt. Man hört ja auch von vielen, die gemobbt werden auf der Arbeit oder prägende Ereignisse haben. Oder auch, manchmal habe ich das Gefühl, es ist dann doch rückschrittlicher in unserer Arbeitswelt als Fortschritt, was wir gerade so erleben bei vielen Dingen. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du antwortest. Gab es in deiner bisherigen Laufbahn so einen Moment, der eigentlich ganz anders verlaufen sollte als geplant?
Also ich finde die Frage immer gleichzeitig spannend und schwierig, weil A, ich glaube, jeder, der sagt, nee, lügt und ein paar Leute tun das ja. Und B, gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Aspekte, die anders gelaufen sind und wahrscheinlich bei jedem, als man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Also ich weiß, ich habe angefangen, ein Jurastudium zu machen nach der Schule, weil ich dachte, das ist voll cool, wie so, damals gab es, glaube ich, Suits noch nicht, sondern es war eher irgendein Film mit George Clooney oder sowas, I don't know, wie die Jungs da im Fernsehen so groß aufzutreten und für das Recht einzustehen und man ist ja idealistisch als junger Mensch, man will die Welt verbessern und dann denkt man irgendwie so, weiß ich nicht, die brillante Idee, um Krebs zu heilen, habe ich gerade nicht, also werde ich Rechtsanwalt. Das ist aber natürlich im echten Leben nicht so. Und dann stehst du da, hast so ein Jurastudium und fragst dich, ja gut, und was hat mir das jetzt gebracht?
Warum bin ich jetzt nicht Harvey Specter? Hallo?
Das ist die eigentliche Frage, wobei ich Mike ja noch cooler fand, aber...
Okay, dann sind wir hier gerade unterschiedlich. Aber können wir uns darauf einigen, dass Donna eigentlich die coolste Frau war?
Also ich glaube, ohne Donna wäre die ganze Serie nichts. Da sind
Hammer,
wir uns einig.
Sehr gut.
Ja. Beste Frau ever. Zweitbeste.
Okay.
Aufpassen, was ich sage.
Erst.
Das ist irgendwie so ein Punkt. Dann mache ich so ein Jurastudium und frage mich, was mache ich jetzt? Genauso, dann habe ich einen Master gemacht, bin umgeswitcht zu Business, habe quasi so ein Mini-MBA gemacht, hat mich aber auch nicht wahnsinnig weitergebracht. Und man steht halt immer mit dieser Sinnfrage da, was mache ich mit meinem Leben? Wo kann es hingehen? Was kann ich heute tun, damit ich irgendwann mal da bin? Und dann malt man sich irgendwelche bunten Luftschlösser. Aber der Weg dahin ist halt häufig einigermaßen unklar. Und deswegen zieht sich das, glaube ich, so durch. Ich habe dann angefangen im Venture Capital als irgendwie Entrepreneur in Residence, verschiedene Ventures mir anzuschauen, fand das cool, habe gemerkt, okay, Gründung, Unternehmertum, das könnte was sein, habe dann zunehmend Verantwortung bekommen, irgendwann das erste Mal gegründet, das hat geklappt. Dann habe ich das zweite Mal was gegründet mit meinem Bruder, das hat nicht geklappt. Jetzt habe ich wieder was gegründet, das dritte Mal, es steht 1:1, mal gucken, wie es weitergeht.
Alle guten Dinge sind 3.
Genau. Also ich glaube, aber selbst danach ist ja das Leben nicht vorbei und es geht weiter und wir können uns alle irgendwelche Wünsche formulieren, wo wir irgendwann mal stehen wollen, aber wenn wir ehrlich miteinander sind, man weiß es ja nicht so richtig. Und ich finde es auch irgendwie schwierig zu sagen, weiß ich nicht, damals bin ich falsch abgebogen oder da hätte ich das machen sollen, weil, weiß ich nicht, wäre ich dann heute der ich bin und ich bin eigentlich ganz happy mit dem, wo ich bin, auch schwierig. Also deswegen, ich habe jetzt nicht so das eine prägende Ding, wo ich sagen würde, das ist komplett schiefgelaufen, weil ich finde, klar, von außen sind manche Sachen größer und manche kleiner, aber es sind ja lauter Kleinigkeiten, die auch häufig die Leute nicht so mitkriegen, wenn sie von außen drauf schauen, die aber trotzdem so eine relativ starke Weggabelung sind und wo es halt immer rechts oder links gehen könnte und das hat wahrscheinlich jeder.
Ja, und wer weiß, vielleicht wärst du sonst nicht hier im Podcast gelandet. Weiß man
ja
nicht.
Das wäre ja natürlich der schlechteste Ausgang überhaupt.
Sehr gut. Okay, noch eine Frage zu diesem Thema. Und zwar, wir sprechen ja auch über das Lösen vom Fachkräftemangel, was ihr ja auch anstrebt mit eurer Firma. Jetzt ist es ja aber so, dass Organisationen bemängeln, es gibt keine geeigneten Fachkräfte. Und die Bewerbenden beschweren sich, dass es kaum Stellen gibt. Also es ist ja quasi so, alle beschweren sich, keiner hat eine Lösung und es stimmt ja auch bei allen Seiten nicht. Also es kann ja quasi gar nicht sein, dass irgendeine Partei vollkommen recht hat. Was ist denn deine Meinung dazu?
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Also meine erste Meinung ist, das ist vielleicht eher die Symptomatik. Wir hier in Deutschland tendieren dazu, alles schlecht zu reden. Und das zieht sich wahrscheinlich auch...
Sowas von.
Ja, oder? Das zieht sich wahrscheinlich auch bei der Jobsuche, egal ob als Jobsuchender oder als Arbeitgeber, durch die Prozesse durch. Irgendwie sind die Leute fundamental unzufrieden. Man guckt dir die Nachrichten an, liest die Zeitung, was auch immer. Man hat den Eindruck, alles ist ganz furchtbar. Dann geht man mal raus aus dem Land, guckt sich den Rest der Welt an und stellt fest, ach, also... Könnte auch schlechter. So schlecht geht's uns gar nicht.
Ja, und das ganz kurz dazu, weil das ist so schön, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, wir vergessen so oft, wie viele Privilegien wir eigentlich haben. Und egal, was uns passiert aufgrund unseres Landes und der ganzen Struktur und was wir für Auffangnetze haben, fallen wir weich, wenn es uns nicht gut geht. Und ich glaube, das vergessen so viele Leute einfach immer.
Ja, also ich glaube schon, dass es auch aktuell in Deutschland auch wirklich viele Menschen gibt, denen es nicht gut geht.
Klar.
Und da ist jetzt nicht die Frage, gibt es andere Menschen auf der Welt, denen es noch schlechter geht? Das ist irgendwie ein schlechter Maßstab, sondern die Frage ist ja immer, wie kann ich das Leben für, wäre zumindest meiner, alle Menschen besser machen? Und nicht zu sagen, juhu, anderen geht es noch schlechter. Das ist irgendwie kein sinnvoller Maßstab. Und ich glaube auch, dass wir eine ganze Menge verändern müssen in Deutschland, damit es wieder vorangeht und die Nachrichten vielleicht nicht mehr ganz so negativ sind. Aber das sind ja strukturelle Probleme, die ich nicht in irgendwie 2,5 Minuten gelöst bekomme. Nur zurück zum Jobmarkt. Das schlägt da natürlich durch. Also ich glaube, man hat ein asynchrones Problem. Du hast es gerade in der Frage ja schon mitformuliert. Die Jobs, die angeboten werden von Unternehmen, gehen einher mit Anforderungen, die vielleicht einfach teilweise ein bisschen hochgesteckt sind und vom Bewerbermarkt derzeit nicht gedeckt werden können. Die Arbeitssuchenden haben aber umgekehrt vielleicht auch ein bisschen sehr hohe Ansprüche an das, was sie erleben möchten, ne? Also wie weit soll mein Weg zur Arbeit sein, wie viel Homeoffice? Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, LKW-Fahrer bin, dann habe ich vielleicht verstanden, dass Homeoffice nicht geht, aber dann fängt es irgendwann an, so einen Graubereich zu geben, wo sich der Arbeitgeber vielleicht denkt, ja nee, wäre schon gut, wenn du hier bist, aber der Mitarbeiter denkt sich, ach, zu Hause ist auch ganz gemütlich. Und das ist ja nur so ein softer Faktor, der aber halt für manche größer und für andere kleiner ist. Und dann eskaliert das ja, wenn man sich die eigentlichen Arbeitsaufgaben anschaut, auch in der Richtung nochmal weiter. Und demnach haben wir wahrscheinlich eine unterschiedliche Verfügbarkeit an Präferenzen auf beiden Seiten plus wahrscheinlich auch ein bisschen asynchrone Bewerberpools, absolut. Also es gibt sicherlich Jobs, die einfach neu entstehen, gerade im hochanspruchsvollen Expertenbereich, wo es einfach zu wenig Leute gibt, die gibt es de facto nicht. Und vielleicht im Bereich der einfacheren Aufgaben eine zu hohe Nachfrage und gleichzeitig zu wenig Kandidaten, die sich dafür aktuell interessieren. Dann gibt es so einen riesen Mittelbereich, wo vielleicht die Ansprüche nicht so ganz übereinander passen, aber eigentlich theoretisch Leute da wären. Da müsste sich insgesamt so eine Bewegung aufeinander zuentwickeln. Ja, und daraus ergibt sich dann wahrscheinlich eine in der Außenwahrnehmung oder über Social Media oder was auch immer getriebene Problematik, wo dann alle sagen, alles ist ganz furchtbar, wenn es vielleicht ganz so furchtbar gar nicht ist.
Ja, und alle sagen, die Generation, die jetzt die Jungen sind und die Generation, die jetzt nachkommen, die wollen und können nicht mehr arbeiten. Das ist ja auch so ein verbreitetes Ding. Aber gut, das ist eine Podcast-Folge für sich. Gehen wir doch mal rein in unser Thema von heute. Back to Business. Wie gesagt, ihr fokussiert euch ja mit WTE auf internationales Recruiting von Fachkräften und sagt, ihr löst damit auch den Fachkräftemangel. Oder ansatzweise, ihr versucht es auf jeden Fall.
Vielleicht nicht abschließend, das dann erst in 2-3 Monaten. Ja.
Okay, was genau macht ihr denn da? Hol uns doch mal ab, wie genau funktioniert das?
Ich glaube, es ist tatsächlich relativ spannend, weil wir uns das Ganze angeschaut haben für genau den Themenbereich, den ich gerade in der letzten Frage noch beantwortet hatte oder angesprochen hatte. Diese etwas breitere Gruppe an Berufen, die quasi sehr, sehr häufig angeboten ist, aber gleichzeitig nicht ausreichend viele Kandidaten findet. Also zum Beispiel im Bereich der Pflege oder in sozialen Berufen, wenn wir uns sowas wie Kita-Erzieher anschauen. Und dann gibt's noch tausend andere Berufsgruppen, wo das auch so ist. Aber eben Jobs, wo wir uns alle, glaube ich, sehr, sehr schnell einig sind, wenn wir uns die Zahlen angucken, die Nachrichten angucken und mit den sowohl Arbeitgebern als auch Mitarbeitenden sprechen, da gibt's aber nicht genug Leute. So. Das Hauptproblem, wenn ich dafür dann international rekrutieren will, ist die Sprache. Dementsprechend haben wir gesagt, naja, da müssen wir es halt zusammenführen und genau diese Lösung bauen. Wir haben ein Joint Venture gegründet mit indischen Kollegen, also ein Unternehmen, das sich darauf fokussiert, in Indien die Ausbildung von aktuell Pflegefachkräften. Jetzt gehen wir als nächstes an das Thema soziale Berufe, also sowas wie Kita-Erzieher, mit Sprachausbildung zu kombinieren. Wir haben also eine eigene Sprachschule, aktuell eine, Ende Januar 2 und im Laufe des Jahres werden das noch auf 3 bis 5 hochgefahren, wo wir im Internatsbetrieb die Kandidaten bei uns aufnehmen. Die leben dann so knapp 10 Monate mit uns, lernen Deutsch auf Niveau B2, also so, dass sie tatsächlich wirklich an einem Gespräch teilhaben können, dass sie schon wirklich richtig gutes Deutsch sprechen, natürlich nicht muttersprachlich, aber wirklich ein Niveau, wo man sagt, die kommen hier an, die können mitreden, die verstehen, worum es geht, gerade im Bereich der Pflege super wichtig, die müssen mit dem Patienten verstehen und wenn da jemand auf dem Tisch liegt und sagt, aua Bein und die verstehen aua Arm, dann ist halt schlecht, um das mal einfach auszudrücken.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, ja.
Ja, wir sehen ja oder hören jeden Tag von den Kolleginnen und Kollegen, die aktuell diese Jobs machen, wie die schon unter Stress stehen. Und wenn dann neue Leute dazukommen, die theoretisch helfen sollen, aber eher mehr Arbeit machen, weil sie eben nichts verstehen, weil sie nicht wissen, worum es geht, dann schafft das auch eher Probleme, als dass es sie löst. Und die Sprache ist da einfach einer der Schlüssel und nach allem, was wir gelernt haben im Markt, auch der entscheidende Schlüssel zum Erfolg, weil da gilt so ein bisschen das Gleiche wie das, was ich vorhin gesagt habe. Fähigkeiten kann man antrainieren, aber so die Grundvoraussetzung muss halt stimmen und in diesem Falle natürlich auch da die Motivation, aber eben vor allem auch die Sprache muss gegeben sein. Und deswegen haben wir eben ein Sprachschulkonzept. Wir kombinieren das mit einer inhaltlichen Vorbereitung. Das heißt, wir simulieren so ein bisschen den Arbeitsalltag in Deutschland. Wir haben da Krankenbetten nachgebaut. Wir fliegen da Expertinnen und Experten ein, die dann auch so ein bisschen die Handgriffe zeigen. Wir versuchen, deutsche Krankenhaussysteme zu simulieren, mal so eine Dokumentation am Patienten nachzuspielen und solche Sachen. Also wirklich ein ganz, ganz neues Niveau an Vorbereitung, das zumindest uns aktuell und auch nach vielen, vielen Gesprächen mit Krankenhäusern in Deutschland, denen nicht bekannt ist und ein echtes Problem löst, weil wir damit eben im großen Stile Leute ins Land holen können, die wirklich helfen.
Sofern man dann noch die Leute ins Land holen darf, je nachdem, wie sich alles bei uns entwickelt, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Aber kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie kommt man auf so eine Idee? Also das ist ja wirklich bemerkenswert, das ist so smart, ich find's richtig cool. Wie kommt man da drauf?
Also richtig cool ist es, das kann ich bestätigen. Es bringt unfassbar viel Spaß, weil man ja am Ende eine klassische Win-Win-Win-Situation schafft. Man verbessert das Leben der Kandidaten fundamental. Man macht die Leute auf Arbeitgeberseite, natürlich auch die Patienten hier super happy. Und wir haben irgendwie ein Geschäftsmodell, das für uns funktioniert und Spaß bringt und ein echtes Problem löst. Das hat man ja nicht so häufig. Und wir machen das Ganze gebootstrapped ohne VC-Money übrigens. Zurück zum Punkt von vorhin. Also auch das bringt Spaß.
Gefällt dir die Folge bisher? Wenn ja, dann nimm dir doch kurz Zeit und vergib uns ein paar Sterne. Bei Apple geht das relativ einfach und offensichtlich. Und bei Spotify klickst du auf den Podcast und dann kannst du bei den 3 Punkten auf Show bewerten klicken. Das ist nicht nur von Vorteil für uns, sondern auch für dich. Denn so schaffen wir es, noch mehr spannende GästInnen für die New Work Now Community zu gewinnen und hier in den Podcast einzuladen. Denn diese schauen sich ja, wie du und ich persönlich auch, oft die Bewertungen von Podcasts an. Und wenn sie davon viele entdecken, sind sie eher offen dafür, eine Folge mit mir aufzunehmen. Und das wollen wir ja. Denn so sorgen wir für mehr GästInnen kostenfrei für dich und die ganze New Work Now Community auf euer Ohr. Also falls du es noch nicht gemacht hast, drück kurz Pause und nimm dir die paar Sekunden. Und wenn du es nur bei einer Plattform gemacht hast, dann gerne noch auf der anderen. Und wenn du schon dabei bist, dann folg uns doch gerne auch schon. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Spaß, weil wir halt irgendwie ein eigenes Unternehmen aufbauen können.
Weil du gerade drüber sprichst, wie verdient ihr, also direkt die nächste Frage, du merkst, wie interessiert ich bin. Wie verdient ihr Geld?
Also die Idee ganz kurz, die kam am Küchentisch tatsächlich, weil wir, unsere Eltern sind Ärzte und erzählen halt immer irgendwie vom Arbeitsalltag. Und dann haben wir gesagt, das kann ja so schwierig nicht sein. Da muss man irgendwie eine Lösung für finden können. Ganz so einfach ist es dann auch nicht, haben wir festgestellt, wie so häufig. Aber es gibt zumindest Lösungsansätze und die sind halt hier ein bisschen komplexer, ein bisschen größer und müssen auch ein bisschen größer sein, damit sie funktionieren. Wenn man das aber einmal gebaut hat, hat man natürlich ein echtes Brett im Stein. Und Geld verdienen wir tatsächlich einfach durch die Vermittlungsprovision der Krankenhäuser. Also wenn wir Kandidaten an die Krankenhäuser vermitteln, dann zahlen die dafür eine Vermittlungsprovision, wie im klassischen Recruiting letztendlich auch. Und davon finanzieren wir eben die Ausbildung und unser eigenes Business.
Mega, richtig, richtig gut. Also wir hatten dazu auch relativ am Anfang von New Work Now eine Folge, wie New Work im Krankenhaus funktioniert. Ich glaube, das wäre auch was für euch mal zu connecten, weil die sind auch so fortschrittlich und in Deutschland gibt es sehr viele Krankenhäuser, die sich das dann abschauen und dann aber gleichzeitig auch wieder sagen, ja, bei uns würde das sowieso nicht funktionieren. Gibt's da auch so Krankenhäuser oder Ärztinnen oder wer auch immer, die euch da so im Weg stehen und die sich dann querstellen?
Also das nicht wirklich, nein. Ich glaube, das Problem ist so eklatant, dass das niemand abstreitet. Unser Problem ursprünglich, das wird jetzt immer besser, weil wir machen es inzwischen seit geraumer Zeit und immer mehr Leute wissen, dass wir es auch gut machen, dass wir es seriös machen. Man hat natürlich aufgrund der Marktsituation ganz, ganz viele Halunken, die da rumlaufen. Das ist jetzt ganz böse gesagt, aber halt so nach dem klassischen Viehtreibermodell irgendwie agieren. Das ist komplett menschenunwürdig, das ist menschenverachtend. Und da haben natürlich einige echt schlechte Erfahrungen mit gemacht. Deswegen gibt es zum Beispiel inzwischen ein Siegel für das Pflegekräfte-Recruiting, faire Anwerbung in der Pflege. Das ist vom Bundesgesundheitsministerium mal gelauncht worden. Danach arbeiten wir zum Beispiel auch. Also die Ausbildung muss für die Kandidaten kostenfrei sein. Die dürfen für nichts bezahlen, auch nicht irgendwie über drei Ecken oder hintenrum oder sonst irgendwas. Die müssen informiert werden über das, was da passiert. Also so Sachen, wo man denken würde, das ist relativ klar. Ist es aber natürlich nicht. Müssen eine Auswahl haben, müssen auch Nein sagen dürfen und so. Also eigentlich schade, dass man sowas formalisieren muss, aber weil halt Leute da wirklich echten Schindluder getrieben haben, ist das scheinbar notwendig gewesen. Und daran orientieren wir uns. So machen wir das und dann klappt es auch.
Und wie findet ihr dann die richtigen KandidatInnen, die das dann auch nach 2-3 Jahren noch toll finden?
Also das Gute ist, dadurch, dass wir mit einem Partner zusammenarbeiten, der eben in Indien selber etabliert ist, das ist ein Ehepaar, die sind als Ärzte ursprünglich mal nach England gegangen aus Indien, haben da ihre Ausbildung gemacht, praktiziert und dadurch so ein bisschen die westliche Welt der Medizin, die europäische, kennengelernt, sich dann aber gesagt, voll schade, dass es das hier gibt, aber zu Hause nicht. Lass das mal zu Hause irgendwie wieder einführen. Und haben dann so angefangen mit Remote Radiology Centers, also so mobile Radiologiepraxen in den ländlicheren Regionen von Indien zu etablieren. Und daraus jetzt eine eigene Krankenhauskette entwickelt, die inzwischen 15 Häuser, glaube ich, umfasst. Die haben eigene Nursing Colleges, also machen selber eine Pflegeausbildung quer durchs Land verteilt und haben auch angefangen, für den englischsprachigen Raum selber zu rekrutieren. Daher haben sie die Erfahrungswerte. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch zusammentun. Ihr habt hier das Netzwerk und seid eine etablierte Marke. Wir können im deutschen Markt helfen. Und das ist der aktuell größte und spannendste Markt auf der quasi Arbeitgeberseite im Weltmarkt tatsächlich, weil Deutschland einfach im ganz, ganz großen Stile Leute braucht. Und Indien gleichzeitig der größte Talentpool der Welt mit super ausgebildeten Leuten, super motivierten Leuten, gerade in der Pflege, mit all dem, was man sich eigentlich wünscht. Also wirklich mit Herz und Seele dabei, top ausgebildet und auch mit einem Überschuss, wenn man das so sagen kann, an Kandidaten im eigenen Land. Also man hilft auch Indien tatsächlich damit, dass wir die Leute hier rüberholen, weil sie da eben keine Arbeit finden würden. Die automatisieren und optimieren ihre Medizin natürlich noch von einem anderen Niveau, als wir es hier schon haben. Damit fallen Jobs weg. Und gleichzeitig werden viele in diesen Berufen ausgebildet und denen können wir dann was anbieten. Und das machen wir eben mit unseren Partnern, die in den Interviews ganz genau auf diese initialen Fragen eingehen. Also machst du das wirklich freiwillig? Weißt du, auf was du dich einlässt? Was ist deine Motivation dafür, das hier jetzt zu tun? Was ist, wenn? Dann kann man irgendwie verschiedene Szenarien durchspielen, warum man möglicherweise wieder nach Hause kommen wollen würde, wie sich Heimweh entwickeln kann und so weiter. Also die Fragen klären wir sehr, sehr gewissenhaft am Anfang, damit wir halt wirklich Leute im Programm haben, die da mit Herz und Seele dabei sind und dann zusätzlich so ein bisschen die fachlichen Qualifikationen, die muss man natürlich haben, damit man im Visa-Verfahren später erfolgreich sein kann. Und dann begleiten wir sie ja über 10 Monate in der Sprachschule, kriegen mit, wie sie sich entwickeln, man lernt die Leute wirklich kennen, man entdeckt, ob sie sie ein Sprachtalent haben oder nicht. Auch da geben wir dann ehrliches Feedback. Und dadurch ist es, glaube ich, tatsächlich eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Auswahl, die auf beiden Seiten dazu führt, dass man eine hohe Sicherheit hat, am Ende das Richtige zu tun.
Und jetzt sagst du, ihr fokussiert euch gerade so auf Indien und die Pflegebranche. Gibt es da auch zukünftig noch Ideen von euch, andere Länder mit einzubeziehen oder auch andere Berufe?
Ja, also in der Pflege haben wir angefangen, eben zum einen wegen der Küchentisch-Idee. Mama, Papa haben erzählt, wir brauchen die Leute jeden Tag und es ist alles so schlimm. Und da gibt's eben auch einen etablierten Prozess, weil Krankenhäuser schon seit einiger Zeit international rekrutieren. Man sieht's ja aber jetzt in den Nachrichten, das gilt für andere Berufe zunehmend auch. Das nächste Thema, was wir uns jetzt gerade vorknöpfen, ist im Bereich der Kitas, also wirklich Erzieherinnen und Erzieher, die an allen Ecken und Enden fehlen. Da werden wir jetzt die ersten Leute in unsere Sprachschulen aufnehmen und ausbilden. Und wir sprechen zunehmend auch mit Unternehmen aus ganz anderen Fachbereichen. Also ich glaube, die gewerblichen Berufe sind auch super spannend dafür. An allen Ecken und Enden fehlen irgendwie Elektroniker oder ganz klassisch im Handwerk.
Die ganzen Handwerksberufe.
Quasi einen Beruf ausdenken. Da fehlen die Leute. Man muss natürlich nur immer auch für diese Berufsgruppen einen Prozess bauen, der funktioniert. Also zum einen können manche Unternehmen einfach nicht eine Vermittlungsprovision zahlen, die aber für uns gleichzeitig irgendwie die Ausbildungskosten deckt. Das kann ja nicht sein, dass wir irgendwie draufzahlen, dann haben wir halt kein Geschäftsmodell, sondern wir müssen trotzdem ein Geschäftsmodell haben. Es muss aber auch in ausreichendem Umfang die Kandidatennachfrage da sein. Also es lohnt sich jetzt nicht so richtig, das für 3 bis 5 Leute zu machen. Vielleicht ein bisschen auch auf der Zahlenseite. Wir machen dieses Jahr alleine, jetzt im ersten Jahr, ab April sind die ersten Kandidaten unserer eigenen Sprachschule fertig, knapp 100 Leute pro Monat. Also jeden Monat werden ungefähr 100 Pflegekräfte von uns fertig ausgebildet sein und hier in Deutschland vermittelt.
Also 100 Menschen, also die haben schon die Sprachschule durchlaufen, die haben schon gesagt, die bleiben in Deutschland quasi. Ihr habt ja schon ausgesiebt, bevor es 100 Leute werden. Und 100 Leute pro Monat, die nach Deutschland kommen und dann auch hier bleiben und Berufe besetzen.
Ja. Sag mal, wir eröffnen großartig. Ende Januar die nächste Sprachschule und dann werden wir wahrscheinlich spätestens in Q2 die dritte und vielleicht auch noch die vierte in Indien eröffnen. Mein Bruder ist komplett durchgeknallt und unser Partner in Indien, mein Bruder ist seit Oktober quasi durchgängig in Indien, weil wir müssen ja auch vor Ort die Operations aufbauen. Die haben sich jetzt überlegt, also wenn wir 100 können, dann können wir auch 1000 im Monat. Die wollen jetzt für 26 mit mehreren Sprachschulen auf 1000 Kandidaten im Monat kommen. Da habe ich noch selber ein bisschen Angst vor, weil ich nicht so ganz weiß, wie ich dann meine Aufgabe erfüllen soll. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Problem. Lieber so als andersrum. Und wir brauchen die Leute.
Obwohl, ist doch bestimmt auch ein gutes Franchise, oder? Eine Franchise-Möglichkeit vielleicht?
Das kann tatsächlich ein spannendes Modell sein. Ja, also gerade auf der Sprachschulseite selber. Wir gucken uns, die Frage wäre auch andere Länder, natürlich auch andere Regionen an. Wir haben einfach in Indien angefangen, weil wir da wirklich diesen ganz, ganz tollen Partner gefunden haben, mit dem wir inzwischen auch wirklich ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis haben. Wir haben uns über 2 Jahre kennengelernt und dann eben die Entscheidung getroffen, das jetzt so gemeinsam zu formalisieren. Aber es gibt in Südostasien weitere Länder, die super spannend sind. Es gibt auch in Südamerika natürlich wahnsinnig viele Länder, die spannend dafür sind. Es muss halt immer viel zusammenkommen, ne? Man muss irgendwie für die Berufsgruppe in dem Land das Potenzial an Kandidaten haben. Gleichzeitig wollen wir jetzt zumindest auch so ethisch rekrutieren, dass wir da niemandem irgendwas wegnehmen. Also es muss auch passen vom moralischen Anspruch her quasi. Es muss dann irgendwie die Operations abgebildet werden können zu einem Preis, der noch darstellbar ist, weil natürlich auch für diese Jobs jetzt fairerweise die Arbeitgebenden nicht das gleiche zahlen können, wie wenn sie im Headhunting irgendwie einen CTO suchen oder sowas. Ist ja auch was anderes. Also da kommen einfach...
Du brauchst auch einen Partner in dem jeweiligen Land, ne? Also genau. Ihr habt ja jetzt zum Beispiel die Partner jetzt schon in Indien, was ja super ist, weil erstens sprechen sie die Sprache, wissen, wie die Kultur funktioniert, kennen aber auch Deutschland und das musst du dann auch erstmal in dem jeweiligen Land finden. Das ist wahrscheinlich auch sehr viel Research.
Genau, aber wir haben da inzwischen ein paar Leute kennengelernt in den letzten Monaten, auch in anderen Ländern, die da ganz spannend für sein könnten. Müssen wir mal schauen, ob sich daraus was ergibt. Genauso wie du sagst, man muss sich da, weil das hier natürlich dann mit einer ganzen Menge an Rattenschwanz einhergeht, was sich daraus später ergibt. Wenn man sagt, man macht das, dann macht man halt wirklich immer gleich eine krasse Operation draus. Da muss natürlich dann auch das entsprechende Vertrauensverhältnis da sein. Deswegen ist das nichts, was man in 1-2 Wochen aufbaut, sondern eher über einen etwas längeren Zeithorizont. Dafür dann aber eben auch echt nachhaltig. Und man hat natürlich schon auch, wenn wir jetzt mal über Business Building sprechen wollen, ein echtes Stein im Brett, wenn das Ding einmal läuft, weil das baut so schnell keiner nach. Also der Invest, der hier notwendig ist vorab und sowas aufzubauen, ist natürlich schon relevant. Auch die Arbeitgeber zahlen uns ja erst eine Provision, wenn die Kandidaten fertig sind. Das unterscheidet uns so ein bisschen vom Wettbewerb. Also viele andere nehmen erstmal Geld und dann spielt quasi so ein Krankenhausbank für so eine Agentur, die am Ende vielleicht 10 Leute liefert, aber sicherlich nicht die ersten 10, die sie vorgestellt haben. Und bei uns kann man halt die fertigen Kandidaten auf Deutsch interviewen. Man kann da vor Ort bei uns vorbeischauen, noch einen Kaffee trinken und da Palmen irgendwie die Interviews führen im Süden Indiens. Ist ja auch ganz charmant.
Total.
Und nur wenn man dann auch jemanden nimmt, bezahlt man eben Geld. Aber damit ist das Risiko ja auch komplett bei uns in der Ausbildung der Kandidaten. Umso eher auch der Anspruch natürlich, dass wir echt gute Leute ausbilden, die das auch wollen.
Mega, mega spannend. Also ich möchte auf jeden Fall spätestens ein Jahr später oder vielleicht 2, wenn sich das bei euch noch weiterentwickelt hat, die Podcast-Folge mit dir dann hier in Hamburg live machen, um auch mal ein Update zu geben, mal nachzuhören, wie läuft's denn aktuell
gerne.
Bei euch.
Super. Vielleicht müssen wir es auch in Indien machen. Da musst du mal vorbeischauen.
Ich war noch nie da. Ist, ja, dann.
Super tolles Land.
Du, ich nehme dich beim Wort. Wir haben das jetzt hier aufgenommen. Wir haben das jetzt verewigt, ne? Für
die
immer.
Welt ist unser
Nachwelt.
Zeuge.
Solange es Podcasts gibt es diesen Satz, Kira, du kommst nach Indien. Okay. Nee, cool. Aber jetzt mal für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und das auch cool finden, aber die jetzt vielleicht nicht in der Pflegebranche sind und nicht in Indien oder sich auch in diesem ganzen Spektrum zwar Recruiting bewegen, aber es ist eine andere Branche. Was hast du so gemerkt über die letzten Jahre? Was können sich Arbeitnehmende oder auch Arbeitssuchende so zu Herzen nehmen, wenn sie jetzt gerade im Recruiting-Prozess sind? Und wie sollte man sich auch für die Zukunft aufstellen? Vielleicht hast du da noch so 2, 3 Tipps.
Ja, also ich glaube, der erste Punkt ist, die Arbeitswelt verändert sich insbesondere aktuell super, super schnell. Wir haben die Einflüsse, das klingt jetzt wie so ein dummes Buzzword und ich finde mich selber immer ein bisschen schwachsinnig, wenn ich darüber rede, aber man darf es nicht unter den Tisch kehren, weil ich glaube, die meisten Leute unterschätzen es. Wir haben einfach diesen Impact von KI, der die Arbeitswelt fundamental verändern wird. Und das wird viel, viel mehr Berufe betreffen, als wir uns das aktuell vorstellen können. Ich glaube nicht, dass deswegen weniger Berufe zur Verfügung stehen werden. Es werden einfach andere Berufe sein. Und so wie, weiß ich nicht, noch die Generation unserer Eltern ihre Jobs für im Zweifel immer hatte und quasi nie den Arbeitgeber gewechselt hat, hat dann irgendwie unsere Generation und vielleicht noch ein paar Jahre davor die Leute angefangen, häufiger mal den Arbeitgeber zu wechseln. Jetzt geht das noch zusätzlich einher mit einer Anpassung von Skillsets, die man sich über, meine Empfehlung ist lebenslanges Lernen, immer wieder aktualisieren und anpassen muss. Und ich glaube, gerade so diese Soft Skills werden immer wichtiger. Also mit welcher Motivation gehe ich an die Arbeit ran? Was kann ich quasi einbringen jenseits von, ich kann eine Aufgabe abarbeiten? Weil gerade die einfachen, repetitiven Aufgaben werden zunehmend wegfallen. Und wenn jemand jetzt irgendwie nur in so zuarbeitenden Funktionen ist, dann hat derjenige natürlich eine Herausforderung, was den zukünftigen Jobmarkt angeht. Das kann man auch nicht wirklich schön oder wegreden. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, aber irgendwas wird es für dich schon immer geben, sondern da fallen vielleicht tatsächlich Jobs weg. Und dann ist die Empfehlung die einzige, die sinnvoll ist, Upskilling zu machen, also sich weiterzubilden und zu überlegen, in welche Richtung kann das gehen, weil möglicherweise gibt's auch in diesen Jobs dann zwar Anwendungen, die das optimieren und automatisieren, aber die trotzdem jemand aussteuern muss, wo sich trotzdem jemand ja mit den Menschen drumherum befassen muss, die dann den Output davon irgendwie nutzen. Und vielleicht kann man sich in die Richtung optimieren und aufstellen, indem man Experte für diese Tools wird. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, da zum einen den Markt in seinem jeweiligen Umfeld sehr genau zu beobachten, was für Innovationen kommen. Alleine schon, wenn man da up-to-date ist, vielleicht die neuen Tools kennt und mitreden kann, ist man vermutlich dem Durchschnitt des Bewerbermarktes einiges voraus. Und ansonsten gilt, glaube ich, das Gleiche, wie es immer galt im Recruiting. Die Leute, die mit Persönlichkeit überzeugen, werden auch weiterhin die Jobs kriegen. Ich glaube nicht, dass wir nur noch Interviews von, ich schicke meine KI ein Interview mit einer KI vom Arbeitgeber und dann gucken wir mal, wie die zwei sich verstehen, hinauslaufen wird, sondern am Ende werden immer noch Kira und Fabian ein Gespräch führen müssen und die Frage ist, wollen wir zusammenarbeiten oder nicht? Und das kommt vielleicht ein bisschen später im Prozess oder was auch immer, aber am Ende steht der Mensch trotzdem immer noch im Fokus und deswegen würde ich versuchen, diese Aspekte, wenn ich jetzt auf Jobsuche wäre, in den Vordergrund zu stellen.
Sehr, sehr schön. Das waren doch sehr viele gute Tipps und wie gesagt, euer Thema einfach richtig, richtig spannend. Und ich würde, glaube ich, noch 15.000 weitere Fragen stellen wollen dazu, aber das können wir vielleicht auch mal off-topic machen oder gehen wir hier mal um die Ecke einen Kaffee trinken. Wir kommen nämlich jetzt langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Wirklich richtig, richtig schön. Vielen Dank, dass du uns da so einen Überblick gegeben hast über all deine Themen. Und zum Abschluss würde ich natürlich auch gerne von dir wissen, das ist die New Work Now typische letzte Frage. Was würdest du dem jüngeren Fabian raten?
Kauf Bitcoin.
Ja, das würde ich dir auch raten.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Spaß und kauf rechtzeitig auf jeden Fall.
Ja,
nein, das ist keine Empfehlung, hier jetzt zu investieren. Ich glaube, sowas muss man, so ein Disclaimer muss
Hashtag
man auch nochmal sagen, oder?
Ja, ja, nee, das ist schon okay. Ging ja auch um die Vergangenheit und nicht um die Zukunft.
Ja, stimmt.
Also Spaß beiseite. Ich glaube, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube tatsächlich, die Einschnitte prägen einen mehr als so die Erfolgserlebnisse. Deswegen fände ich es immer langweilig zu sagen, wenn ich mein Leben rückwirkend optimieren könnte und nur alle richtigen Entscheidungen getroffen hätte, dann wäre ich heute viel glücklicher, glaube ich gar nicht unbedingt. Sondern ich glaube, dass genau das Gegenteil dazu führt, dass man sich weiterentwickeln kann und es tatsächlich auch tut, weil Druck macht Diamanten oder so, ne? Also ich glaube, eher die Richtung ist es. Ganz pauschal wahrscheinlich sowas wie, triff noch mehr mutige Entscheidungen und triff sie noch schneller. Ich habe über die Jahre gelernt, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl. Ich kann Entscheidungen treffen, die eine hohe Trefferquote haben. Und wenn man das einfach häufiger macht, dann kommen in der Regel auch ganz gute Sachen dabei rum. Und man verliert halt weniger Zeit auf dem Weg. Über Umsatz haben wir schon mal gesprochen, also ich würde rückwirkend vielleicht nicht mehr Geschäftsmodelle entwickeln, die komplett kostenfrei über Jahre laufen, sondern mir überlegen, wie kann ich damit auch Umsatz generieren, damit ich auch eine Daseinsberechtigung habe. Und vielleicht noch fokussiere dich darauf, lieber weniger richtig gute Leute einzustellen, als irgendwie mehr, um zu sagen, ich habe ein großes Team oder jemand, der vom CV her vielleicht hilft, aber wo man so ein bisschen so denkt, ja, irgendwas ist da off. Also ein kleines, schlagkräftiges, motiviertes, kompetentes Team ist in der Regel viel, viel erfolgreicher als ein größeres mit so ein paar durchschnittlichen und durchschnittlich motivierten Personen. Das ist nochmal ein ganz guter Ratschlag, glaube ich.
Yes, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute, euch beiden, deinem Bruder natürlich auch, für eure Gründung, für euer Vorhaben. Ganz viel Erfolg für all das, was ihr dieses Jahr plant. Und ihr Lieben, die zugehört haben, wenn ihr noch mehr zu Fabian erfahren wollt, dann klickt natürlich all die Links, die ihr in den Shownote findet, an. Ich glaube, es lohnt sich. Und falls euch das Gespräch gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Teilt die Folge mit denjenigen, die sie hören sollen. Ich glaube, das sind einige, die Folge hören sollten. Und ich schicke euch ganz, oder wir beide schicken ganz liebe Grüße aus Hamburg.
Absolut.
Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Jede Woche Dienstag eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag. Und danke, Fabian, dass du zu Gast warst. Mach's gut.
Vielen Dank für die Einladung und bis in Indien.
Jo, ciao.
Ein Podcast von Funke.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.